Jetzt haben wir viel gehört, ich schlage vor, wir stimmen mal schnell auf. Wir haben viel gehört, jetzt hören wir nochmal etwas. Stimmen wir schnell auf, die mögen, stimmen wir schnell auf. Sollen wir machen, schnell turnen? Nein, das machen wir nicht. Vielleicht einmal um die eigene Tochter trainen, so, nein, einfach schnell aufstehen, genau. Die Fenster sind schon offen gewesen, super. Gut, ihr dürft gerne wieder ansitzen. Oh ja, super, danke vielmals. Ja, ich habe es schon erwähnt, das ist für den Moment meine letzte Predigt für ein Zeitchen da. Wir machen das Timeout. Ich rede heute Mundart. In der Predigt habe ich darum gedacht und auch darum, weil es ist nicht ganz meine letzte Predigt, sondern nächsten Samstag ist Hochzeit von der Michelle und von Dominik. Ihr sind auch irgendwo da. Genau da sind wir. Und dort werde ich natürlich auch Mundart reden. Und ich habe gemerkt, das ist, man gewöhnt sich ein bisschen an etwas. Also nicht, dass ich in meinem Alltag immer Hochdeutsch rede, aber vielleicht, genau. Ich muss noch ein bisschen üben. Oder wieder üben. Vor 10 Jahren haben Helen und ich das letzte Mal so eine Auszeit gemacht, vor 2 Monaten. Das ist jetzt ein bisschen Zufall, dass es genau 10 Jahre sind. Das ist nicht jetzt so geplant gewesen, bewusst. Ich bin sehr dankbar, dass wir das jetzt als Familie wieder mal machen können. Einfach so eine Auszeit vom Alltag, raus aus dem Bekannten, eine Pause, spezielle Familienzeit auch. Schafft auch Offenheit, vielleicht nochmal anders für Gottes Reden. So habe ich es auch vor 10 Jahren erlebt. Einfach wenn man mal ein bisschen einen Moment länger aus einem bewussten Umfeld oder aus einem bekannten Umfeld draußen ist. Aber entspannt, also wir haben kein speziell grosses Ziel. Wir werden ein bisschen Neues entdecken, ein bisschen drauf losfahren mit dem Auto. Das ist auch so ein bisschen etwas, was ich gerne mache. Und ein bisschen wenig kann machen in meinem Alltag, Auto fahren. Ich kann nicht gut mit dem Auto arbeiten. Also ich kenne es schon, aber vielleicht würden die einen von euch dann komisch schauen, wenn sie mich würden sehen. Genau, wir gehen Richtung Spanien, Frankreich, machen wir uns auf den Weg. Wir sind gespannt. Aber wer weiß, was kommt? Es bleibt viel Raum für Unvorhergesehenes, das weiss man ja nie so genau, was dann auf einem zukommt. Vor 10 Jahren, wo wir da gestartet sind, in die 2 Monate auf Australien sind wir damals geflogen, Helen und ich, das hat mit einem unguten Erlebnis angefangen. Wir sind nämlich dort vor einer verschlossenen Tür gestanden. Wir sind lang unterwegs gewesen, auf Australien fliegt man einen Moment. Und dann sind wir ziemlich kaputt gewesen, wo wir dort gelandet sind, anderes Klima, lange unterwegs und irgendwie völlig durch. Am Schluss sind wir dann angekommen, an dem Ort, wo wir 4 Wochen gelebt haben, in einer Gastfamilie. Sehr eine coole Zeit gewesen, sehr an einem schönen Ort, 5-10 Minuten vom Strand. Und wir sind dort angekommen, unsere Gastfamilie war dort nicht da gewesen, aber irgendjemand hat uns dort aufgemacht. Ich weiss gar nicht mehr genau, wer es war. Auf jeden Fall haben wir rein. Und dann ist die Person aber weg gewesen, und ich weiß gar nicht, haben wir schon einen Schlüssel gehabt oder nicht. Auf jeden Fall sind wir angekommen und dann haben wir gesehen, wow, da ist ein cooler Pool, ein schöner Garten kommt, jetzt da müssen wir einfach hinsitzen und entspannen. Und sind dann rausgegangen, oder? Dann geht man da so raus, in den Garten, oder? An den Pool und dann laufe ich raus und Helen ist nach mir rausgelaufen, das ist wichtig, das weiss ich noch genau. Und dann hat Helen so Türen hinter sich zugemacht. Und ich weiß nicht mehr, wie lange das gegangen ist, bis wir realisiert haben und gedacht haben, mir ist es nicht mehr so gut gegangen, das muss ich noch sagen. Nach dieser Reise, ich habe irgendetwas gegessen im Flieger oder so, ich habe dringend ein WC gebraucht und es ist mir wirklich nicht gut gegangen und dann habe ich rein und dann haben wir gemerkt, die Türen ist zu. Die Helen hat uns rausgeschlossen. Und die Haustüren ist auch zu gewesen auf der anderen Seite. Und dann, das ist sehr unschön gewesen, mein Stresspegel ist gestiegen. In so einem Moment, das sind also die Momente, wo dann so all das Ungute, wo in uns hineinsteckt, manchmal so vorkommt. Also es war kein Ruhmesmoment gewesen von meiner Seite dann, meine Reaktionen dort und so. Das ist wirklich, es ist mir nicht gut gegangen, wir sind von dieser verschlossenen Tür gewesen und das hat sich gar nicht gut angefühlt. Irgendwie sind wir dann am Schluss wieder reingekommen, wir sind mit Hilfe von Nachbarn in das Haus eingebrochen. Das sollte man eigentlich nicht machen, wenn man zu Gast ist bei jemandem. Aber das ist auch nicht so schwierig in Australien, die Häuser sind dort für ein anderes Klima gebaut, irgendwie, ich weiß gar nicht, es ist nicht schwierig gewesen, um dann über den Balkon irgendwo oben rein. Aber das ist egal, irgendwie, es ist gut gekommen und auch nachher, wir haben es gut gehabt miteinander nachher wieder, wir sind heute noch da. Also, genau. Aber vielleicht hast du auch schon mal die Erfahrung gemacht, wo du vor einer verschlossenen Tür gestanden bist Und das fühlt sich nicht gut an. Es fühlt sich nicht gut an, vor einer verschlossenen Tür zu stehen. Da fühlt man sich irgendwie abgewiesen, nicht willkommen. Aber umgekehrt, wenn unsere Türen aufgeht, dann ist das hoffnungsvoll, dann schenkt uns das Zuversicht. Und ich habe vor 2 Jahren in der Gebetswoche damals habe ich so Tagesversbilder gemacht, vielleicht mögen sich die einen erinnern. Und beim einen war das Bild gewesen, so mit dem Vers damals, mit der Hoffnung. Und das ist mir wieder in den Sinn gekommen und Hoffnung ist wie eine offene Türe. Wenn du vorher von einer verschlossenen Türe gewesen bist und dann geht die Türe auf, du merkst, es gibt wieder Raum gegen Führen, es gibt einen neuen Weg gegen Führen. Hoffnung ist wie eine offene Türe. Und jetzt haben wir ja da vorne auf der Bühne die Türe, danke an den Erbauer, Anonymi, der mir da geholfen hat oder wo mir die Türen aufgestellt hat für den Sonntag. Das entspricht unserer Vorstellung von einer Türe, oder? So ungefähr. Aber ist das, was die Leute damals, wo Jesus gesagt hat, ich bin die Türe, ist das, was sie vor sich gesehen haben oder was sie gehört haben? Wenn Jesus von einer Türe geredet hat. Wir lesen miteinander den Bibeltext, Johannes 10, Vers 1 bis 10, und nachher sage ich ein paar Gedanken zum Kontext von damals. Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Türe zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen, sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Das finde ich immer sehr beruhigend, wenn so etwas in der Bibel steht. Ist das nicht beruhigend? Die Menschen haben nicht verstanden, was Jesus hat wollen sagen. So geht es mir manchmal auch. Ich verstehe nicht, was Jesus mir sagen will. Aber Jesus sagt dann, und wir lesen deshalb fuhr Jesus fort, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Also im Hintergrund klingt da das Bild da von der Schaf mit ihrem Hirt. Das ist ein bekanntes Bild in der Bibel. Jesus wird im Anschluss dann da auch durch die bekannten Worte sagen, ich bin der gute Hirte. Wir müssen also etwas von dem Bild verstehen, wir müssen etwas verstehen von dem Bild von dem Schaf mit dem Hirt und vom Schafstall von damals, wenn wir verstehen, was Jesus da damit hat wollen sagen, wenn er sagt, ich bin Türe. Wie schon gesagt, wir alle haben ja eine Vorstellung von Türen und auch eine Vorstellung von Schaf. Wenn wir unterwegs sind, sehen wir bei uns auch ab und zu Schaf. Wir haben eine Vorstellung auch von einem Schafstall, wie der aussieht. Aber wie war das damals mit den Lebensbedingungen der Schaf? Wie hat ein Schafstall denn damals ausgesehen? Was hat da die Türe für eine Rolle gespielt? Wenn Jesus von so einem Schafstall redet, dann ist kein so ein grosser Stall gemeint, wie wir vielleicht heute vor Augen haben. Sondern ein Schafstall, der hat mehr als um einen Schutzwall geglichen, mit einem kleinen Eingang. Etwa so hat das damals ausgesehen. So ein Steinwall mit einem kleinen Zugang. Da ist entweder angrenzend an ein Haus, wo man gewohnt hat, oder vielleicht auch auf freiem Feld, ist so ein Schutzwall gebaut worden, aus aufgestapelten Steinen, vielleicht so hüfthoch oder schulterhoch. Und manchmal hat man obendrauf dann noch so Dornen auch gelegt, zum zusätzlichen Schutz bieten. Das Ziel war klar, die wilden Tiere kommen nicht rein und die Schafe gehen nicht raus. Das war das Ziel von so einem Stall. Und in der Mauer hat man auch immer zu so einem kleinen Zugang gelassen, den Zugang zu dem Schafstall, das war die Türe. Die Türe war der Zugang zu dem Stall. Und was hat der Hirt gemacht? Der Hirt hat die Schafe reingetan und weil die Schafe drin war, hat er sich in die Türe hineingesetzt. Also der ist so da angesessen, oder? Der nicht irre. So da angesessen. Sie sehen das hier auf dem Bild noch ein bisschen besser. Zeichnet das Bild. Es war nicht so ein kleiner Aufwand gewesen damals, so einen Schafstall zu bauen. Vor allem irgendwo frei im Feld. Oftmals sind die Ställe über Generationen hinweg entstanden. Immer wieder sind die Hirten an die gleichen Stellen angegangen, auf diesen Feldern, und haben dann dort Schaf reingetan und haben den Stall auch ausbessert, die Mauer wieder ausbessert, und ist über Generationen hinweg ist das so gepflegt worden. Nicht jeder Hirt hat auch seinen eigenen Stall gehabt. Und wenn dann am Abend, wenn es dunkler geworden ist und die Hirten gekommen sind mit ihren Schäfen, haben die ihre Schäfe in den gleichen Stall reingebracht. Der Hirt hat seinen Hirtenstab über die Öffnung hineingehebt, dann von dem Stall. Und die Schafe sind einzeln durchgelaufen. Und so hat der Hirt schauen, ob alle Schafe da sind. Und er hat auch vielleicht können kontrollieren, schnell, wie meint oder andere Schaf, hat sie irgendeine Verletzung vom Tag, wo es unterwegs war. Und am Schluss ist eben einer von den Hirten dann als Türhüter ernannt worden. Und der hat sich am Schluss in die Türen hineingesetzt von dem Stall. Der hat so wie die letzte Schwachstelle von dem Stall hat er mit seinem eigenen Körper wie abdeckt dann. Am nächsten Morgen sind dann die Hirten gekommen und haben ihre Schäfe wieder geholt. Dann ist es für die Schäfe wieder rausgegangen auf die Weide, auf die Suche nach Wasser und nach einer guten Weide. In Israel auch damals, ist nicht immer gerade einfach so überall vor den Haustieren dann die saftigen Weiden, sondern da hat man zum Teil auch recht müssen rumziehen. Es ist auch ein bisschen karger gewesen teilweise. Ist man wieder auf die Suche gegangen nach Wasser und nach Weide. Und zuerst haben ja dann müssen die Hirten ihre eigenen Schafe wieder sammeln. Und für das haben sie oftmals entweder so eine kleine Flöte gehabt, wo sie ihre bestimmte Kennmelodie gespielt haben. Und die Schafe haben die gekannt, oder? Oder sie haben zu ihren Schafen geredet, sie haben sie gerufen und die Schafe haben ihre Stimme gekannt. So wie es ja Jesus auch braucht in seinem Bild, wo er sagt, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Schafe und sie kennen meine Stimme. So haben die Hirten ihre Schafe wieder gesammelt. Und wenn irgendeines nicht gekommen ist, hat das vielleicht sogar bei seinem Namen gerufen. Und wenn sie dann komplex sind, so als Herde, dann sind sie wieder losgezogen, der Hirte voraus, die Schafe hinten rein. Und so hat sich der Hirt können sicher sein oder versichern, dass der Weg, der teilweise auch gefährlich war, durch gefährliches Gelände, dass der sicher war, die Schafe schön hinten drin. Also das ist so das Bild, das die Leute wie automatisch vor Augen hatten, weil das ist ihre Realität gewesen, wenn es um Schafe gegangen ist und um Türen und so. Und da steckt ziemlich viel drin in dem Bild. Ich möchte den Fokus behalten auf Jesus und auf das, was er sagt in dem Vers 9, in dem eben bekannten Vers. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Und das Erste, was Jesus mit dem wie so sagt, ist, ich bin der Zugang zu Gott, zum Vater. Das kennen wir gut, oder? Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt er ja auch. Und er sagt damit auch, ich bin der einzige Zugang zu Gott. Es gibt nur einen Weg zu Gott. Zum Vater kommt man nur durch mich, als Tür. Und die Mauer, die wir vorher gesehen haben, das ist ein gutes Bild auch, wenn wir im Jesaja lesen, im Alten Testament, dass unsere Schule, dass Menschen, wie so eine Mauer zwischen uns und Gott steht. Sie verdeckt uns. Sie verdeckt vielleicht auch die Stimme vom Hirt. Wir hören das Reden nicht von Gott. Die Kommunikation ist gestört zwischen uns Menschen und Gott. Die Beziehung ist gestört. Und nur durch das, was Jesus am Kreuz da hat, haben wir erst gerade wieder dran gedacht, am Karfreitag speziell. Nur durch das können wir Menschen wieder wie in eine Beziehung hineinkommen zu Gott. Nur durch Jesus, sagt er. Wenn ich das Kreuz von Jesus für mich annehme, dann komme ich durch die Türe. Der Paulus sagt einmal in der Apostelgeschichte, oder bringt das so sehr steil auf den Punkt, wenn er sagt, und es ist in keinem anderen das Heil, als nur in Jesus, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Das lässt nicht so viel Spielraum für Optionen, oder? Oh. Jesus sagt, ich bin nicht eine Option, ich bin der einzige Weg, um mit Gott wieder in Verbindung zu kommen. Und ich finde, das macht den Zugang zu Gott ganz schön eng, nicht? Ich glaube, dass Gott in unserem Leben ganz unterschiedlich wirkt. Dein Weg zu Jesus wird ganz sicher nicht gleich aussehen wie mein Weg zu Jesus. Und darum, es ist nicht die Art und Weise, wie ich Gott persönlich erlebt habe, wo der Weg ist zu Gott. Es ist nicht, ich muss das nicht zum Maßstab machen oder eben zu dem Zugang oder meine Glaubenstradition. Oder vielleicht sogar unsere Kirche, nur Krishona Stammheim ist der Weg zu Gott. Oder unsere Tradition, wenn wir Kirche leben, ist der Zugang, ist der Maßstab. Gottes Weg mit uns Menschen sind unterschiedlich und manchmal sehr, sehr unergründlich, wenn man ja manchmal so schön sagt. Und darum würde ich es so sagen, viele Wege führen zu Jesus, aber nur ein Weg führt zu Gott und das ist Jesus. Der Weg von uns Menschen zu Jesus, der kann ganz unterschiedlich aussehen. Aber der Weg am Schluss zum Vater ist immer Jesus. Keine Religion, kein irgendwie so ein Stolzes, ich schaffe das schon selber und ich baue mir jetzt da meinen Turm zu Gott, wie es schon im Alten Testament versucht worden ist. Nicht irgendeine Philosophie, keine Kirchenzugehörigkeit, auch keine nationale Zugehörigkeit oder so. Nicht ein Geborenwerden in etwas hinein, kein menschlicher Herrscher, keine weltliche Ideologie oder irgendetwas kann mir den Zugang geben zu Gott, nur Jesus. Das ist das, was Jesus da sagt. Jesus ist vom Vater her zu uns in die Welt gekommen und er ist uns in der Auferstehung den Weg zum Vater wieder vorausgegangen. Er kennt den Weg und er ist der Weg und nur er. Wir können ihm vertrauen. Und darum ist meine erste Frage, die sich aus dem heraus so ergibt. Hast du dich mal entschieden, durch die Türe durchzugehen? Bist du mal durch die Türe durchgegangen zu Jesus? Hast du das mal persönlich für dich in Anspruch genommen? Bist du den Schritt gegangen? Jesus ist der Weg und jeder Weg fährt mit einem ersten Schritt an. Dass ich den Weg, den Schritt mit Jesus gegangen. Und das Bild von der Türe, das gibt es ja auch umgekehrt. Also nicht Jesus ist drinnen und er macht mir auf, sondern es gibt das Bild auch noch anders, dass ich da drinnen bin. Und dann sagt Jesus zu uns, schau mal, ich stehe vor der Türe, da, und ich klopfe an. Und wer mir aufmacht, bei dem werde ich hineinkommen. Wenn ich Jesus aufmache, dann kommt er in mein Leben. Und wir werden miteinander essen, sagt Jesus. Wieso auch immer genau gerade essen? Wohnen. Hast Jesus mal Türen aufgemacht, deine Herzenstüren? Ist Jesus für dich persönlich deine Türe geworden? Das ist wie so das Erste. Das ist uns, denke ich, auch noch recht nahe, oder? Jesus ist Türe, da kann man durchgehen. Er ist der Weg zu Gott. Aber das ist nicht nur das, was Jesus da sagt. Manchmal besteht so ein bisschen Gefahr, dass man vielleicht ein bisschen dort stehen bleibt und dass man vergessen oder überlesen, was Jesus da auch noch sagt. Jesus sagt nämlich, er wird ein- und ausgehen. So. Innen. Und wieder raus. Wieder innen. Ja, wie denn jetzt? Kann ich da wieder rausgehen bei Jesus und sagen, gut, jetzt bin ich nicht mehr gerettet oder jetzt will ich nicht mehr mit Jesus zu tun. Ist das damit gemeint? Nein, natürlich nicht. Wie ist es gemeint, wenn du jetzt zu jemand anderem wirst sagen, weißt du, Dani, der geht bei mir ein und aus. Oder wenn ich sage, weißt du, in der Krishona Stammheim, da gehe ich ein und aus. Was ist damit gemeint? Ja, da gehöre ich dazu. Da bin ich irgendwie daheim. Da gehe ich eben ein und aus. Jesus lädt mich dazu ein. Er sagt, du kannst bei mir ein und ausgehen. Du kannst mit mir leben. Jederzeit. Das ist wie wenn du mir heute nach dem Gottesdienst den Schlüssel geben von deiner Wohnung und sagst, schau, Dani, das ist der Schlüssel von meiner Wohnung. Du kannst kommen und gehen, wenn du willst. Du kannst ein- und ausgehen bei mir. Ist ja gut, haben wir Türen, die wir hier abschliessen können, bei uns. Auch in Stammheim anscheinend. Dann brauchen wir halt einen Schlüssel. Also wirst du mir deinen Schlüssel geben und sagen, schau Dani, du kannst kommen und gehen, wie du willst. Ein- und ausgehen. Das heisst, du gehörst da dazu, du wohnst da. Du bist herzlich willkommen jederzeit. Jesus lädt uns dazu ein, beim Vater zu Hause zu sein. Wenn ich durch die Türe eingehe und gerettet werde, dann ist nicht das Ziel und dann geht mein Leben weiter wie immer. Das ist nicht ein Wartesaal, der da hinten wartet und dann sitze ich an und warte, bis ich in den Himmel komme, wenn ich stirbe oder so. Und Jesus ist nebendran, wie der Doktor und ich bin im Wartesaal. Nein, ich komme ins Wohnzimmer und Jesus ist auch dort. Wir leben miteinander, jeden Tag. Ich habe Gemeinschaft mit ihm. Er lässt uns ein in die Gemeinschaft mit dem Vater. Und wisst ihr, was dort ist beim Vater? Es ist gut. Jesus sagt, da wirst du gute Weide finden. Du wirst alles haben, was du brauchst zum Leben. Da geht es um Beziehung. Das ganze Bild von dem Hirt mit dem Schaf, das redet von so einer innigen, nahen, ja fast schon intimen Beziehung zwischen dem Hirt und dem Schaf. Und zwar nicht nur zwischen dem Hirt und dem ganzen Herd, sondern zwischen dem Hirt und dem einzelnen Schaf. Der kennt ja jedes Schaf bei seinem Namen. Am Morgen ruft er das Schaf beim Namen und am Abend untersucht er jedes Einzelne nach Verletzungen. Und die Stimme vom Hirt spielt eine entscheidende Rolle. In dieser intimen, nahen Beziehung mit Gott, da kenne ich seine Stimme. Ich lerne sie immer besser kennen. Dass ich Gottes Stimme kenne. Und sie gehören in meinem Leben. Und darauf vertraue. Es ist gut, bei Jesus zu Hause zu sein, bei Gott dem Vater. Jesus sagt ganz am Schluss von dem Text, dass er als der Hirt gekommen ist, um uns Leben in Fülle zu geben. Das ist ein bekannter Vers, schon viel gehört und gelesen. Der steht da, gerade im Anschluss an diesen Vers, sagt er, hey, ich bin gekommen, um Leben in Fülle zu geben. Und das Leben in Fülle, das ist ein Leben in der Nähe von Gott, in der Beziehung mit ihm. Das Einzige, was sich nicht nur nach Heimat anfühlt, sondern tatsächlich auch Heimat ist, ist Nähe zu Gott in meinem Leben. Die Gegenwart von Gott, seine Nähe, das ist mein wahres Zuhause. Und das ist das, was Jesus uns da anbietet. Das ist das Leben im Fülle. Das ist das Ein- und Ausgeladen. Du bist eingeladen, das zu entdecken, jeden Tag. Jesus gibt dir den Schlüssel zum Haus vom Vater. Ja, zum Herz vom Vater. Für sich selber durch seinen Geist. Jesus ist der Schlüssel zum Herz vom Vater. Und es ist der Geist von Jesus, der in uns lebt und uns den Zugang gibt. Alles, was wir brauchen zum Leben, in diesem Leben, mit dem Auf und Ab, mit den Stürmen, mit guten Momenten, aber auch mit Herausforderungen, alles, was wir wirklich brauchen, finden wir im Herz von Gott, in seiner Nähe. Wenn wir bei Gott ein- und ausgehen. Das ist das, wo uns Jesus da dazu einlädt, mit dem Bild von der Türe. Du kommst rein und du darfst ein- und ausgehen. Und dann frage ich dich, gehst du bei Gott ein- und aus? Nimmst du dein Wohnrecht, wo du hast, bei Gott dem Vater auch in Anspruch? Gott gibt uns ja das Recht, dass wir seine Kinder sein können, wenn wir ihn aufnehmen, ein anderes Bild. So mit die Beziehung hineinkommen, als die Türe. Jesus braucht so viele Bilder. Wer mich aufnimmt, der hat das Wohnrecht beim Vater. Der darf ein- und ausgehen. Lebe ich in dieser innigen Beziehung mit Gott? Wohnst du schon? Es ist ein Unterschied, ob ich jemanden kenne oder ob ich einfach von jemandem weiss. Jesus lässt mich ein, Gott, den Vater, kennenzulernen. Nicht nur von ihm zu wissen, sondern ihn kennenzulernen. Jesus lässt uns mit dem Bild, ich bin die Türe ein, den Raum von einer nahen, innigen Beziehung mit Gott zu betreten und in diesem Raum zu wohnen. Das ist wie ein Raum, wo ich hineinkomme. Und in diesem Raum, da erfahre ich, was Leben eigentlich bedeutet, überflüssendes Leben. Tief, sinnvoll, lohnend und voller Hoffnung. In diesem Raum hinein, da erfahre ich, wer ich bin. Ich komme am Sinn vom Leben auf die Spur. In diesem Raum von Gott, da erfahre ich, für was dass ich da bin. Ich kann die Berufung für mein Leben entdecken. Auch immer wieder neu. In diesem Raum bei Gott, da erfahre ich den Reichtum von Gott auch in seinem Wort, in der Bibel. Ich finde die besten Anweisungen für mein Leben in der Bibel, wo Gott zu mir redet. Das ist wie ein Schutzwall, seine Worte. Wie der Stall ist ja auch ein Schutzraum. Und ich brauche den Schutzraum in meinem Leben. Und seine Worte, die Bibel, das ist auch wie so ein Schutzraum. Und in dem Raum von Gott erfahre ich seine heilende Kraft, das ist die Geborgenheit. Und ich erfahre auch Entlastung von meinem Gewissen. Vergebung von Schuld und Kraft auch zum Neuanfangen. Was für ein Geschenk. Und das Geniale ist, ich darf den Raum bei Gott mein Leben lang entdecken. Es gibt Momente, da vernachlässige ich das Wohnen bei Gott. Da vergesse ich es wieder mal heimzukommen zwischendurch. Aber Jesus wartet auf uns und er sagt immer wieder neu, hey, wir können wohnen miteinander. Du bist eingeladen, mich noch tiefer kennenzulernen. Und dort innen deine wahre Fülle von deinem Leben zu entdecken. Lebst du in diesem Raum? Gehst du da selbst, wie selbstverständlich, ein und aus? Ein Gedanke zum Schluss. Glück und Geborgenheit, Frieden und Freiheit, erfülltes und wirklich gestilltes Leben sind für uns ein Traum. Glück und Geborgenheit, Frieden und Freiheit, erfülltes und wirklich gestilltes Leben sind bei Gott ein Raum. Dann gibt es nur eine wichtige Frage. Wie kommen wir aus unserem Lebenstraum in Gottes Lebensraum? Und die Antwort ist durch Jesus. Grundsätzlich und immer wieder, dank Jesus, muss der Lebenstraum nicht ein Traum bleiben, sondern ich bin eingeladen, mit Gott zu wohnen, ein- und auszugehen bei Gott. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Amen. Wir wollen nicht vergessen, dass das einen Preis gekostet hat, dass Jesus einen Preis gezahlt hat am Kreuz dafür, dass wir in dieser Nähe von Gott leben können. Für die Sünde und für die Schuld hat Jesus gezahlt und aus Liebe und aus Gnade. Und das Abendmahl, das wir miteinander jetzt feiern wollen, das ist wie so ein Zeichen von dem neuen Bund, wo sich Gott an uns bindet und sagt, ich hebe zu dir, zur Vergebung von unserer Schuld, dass wir in dieser Gemeinschaft mit Gott leben können. Das Abendmahl ist wie ein Geschenk, das Gott dir macht, um dich daran zu erinnern, hey, ich bin die Türe auch für dich. Und gleichzeitig ist es von deiner Seite eine Antwort, wo du kannst sagen, ich mache ihm die Türen auf. Ja, Jesus, ich öffne dir die Türe. Ich nehme das Geschenk an. Und wenn du das für dich glaubst, bist du herzlich eingeladen, um das Abendmahl zu feiern jetzt dann nachher.